Wir sind noch nicht. Mikrofon klappt, hört man mich? Das klingt schon mal sehr gut. Wir sind noch nicht im Programm, aber im Vorprogramm. Und deswegen würde ich Sie bitten, mit den vier bezaubernden jungen Damen hier, wir singen gemeinsam zwei Lieder. Lied Nummer 7, wo ich auch stehe, und Lied Nummer 11, es gibt bedingungslose Liebe.
Thank you.
Es ist noch nicht 20 Uhr, aber wenn die Kirche gefüllt ist und wenn das Zelt gefüllt ist, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass wir schon anfangen. Außerdem brauche ich ein klein wenig Zeit, nämlich ich muss ja erklären, was ich hier tue. Unser Moderator, Leiter des Abends, Dr. Thomas Hohenberger, ist leider ausgefallen, erkrankt. Die Stimme hat ihn verlassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo vor dem Bildschirm sitzt und uns zuhört. Sollte dem so sein, viele Grüße von hier und gute Besserung. Meine Frau sagt mir nach, ich wäre durchaus ab und zu spontan, aber so spontan war ich noch nie. Ich wusste also vor einer Stunde nicht, dass ich hier stehen werde. Und deswegen bitte ich für alles, was heute Abend hier passiert, auch um ein bisschen Nachsicht. Wir haben heute Nachmittag gehört, wir werfen unsere Sorgen auf den Herrn. Das habe ich getan. Er ist groß und er ist barmherzig. Und ich hoffe, die Gemeinde ist es auch. Wenn es also ein bisschen holpert heute Abend oder mal die Einsätze nicht so klappen, dann wissen Sie warum. Ja, jetzt singen wir ein gemeinsames Lied, das Lied Nummer 24, Groß ist unser Gott. Also es wird schon ein klein bisschen spannend. Viele Grüße auch ans Zelt von hier aus. Irgendwie gehe ich davon aus, Sie sehen und hören mich auch im Zelt. Was die Technik heute alles ermöglicht, ist ganz toll. Spannend wird es deswegen. Sie sehen mich, aber Sie hören ihn. Denn ich habe sein Skript und ich lese es ab. In einer Grundschulklasse beginnt ein Kind plötzlich zu weinen und es hört nicht mehr auf damit. Es weint in einem fort, Sie kennen sowas, kein Zureden hilft. Das Mädchen zuckt nur hilflos mit den Schultern, als der Lehrer nach dem Grund fragt. Er möchte wissen, warum hat das Kind einen Weinkrampf? Tut es ihm weh irgendwo, hat es Schmerzen, hat es Angst, Sorgen, kann ja alles sein. Ist in der Familie etwas Trauriges geschehen? Er kann sich nicht mehr helfen und schließlich geht er mit dem Kind ins Sekretariat. Er ruft die Mutter des Kindes an, sie soll doch bitte ihre Tochter abholen. Als die Mutter verständigt ist und schließlich in die Klasse kommt, da weint das kleine Mädchen immer noch. Es gibt einen Mitschüler, und der gibt dann der Mutter der Erwachsenen einen Rat. Er sagt, vielleicht muss sie einfach einmal ganz lieb gehalten werden. Vielleicht ist dann alles wieder gut. Kinder haben ja ein Gespür für sowas. Vielleicht muss sie nur lieb gehalten werden. Was passiert da? Trost. Ja, herzlich willkommen heute Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz toll, dass sowohl das Zelt als auch die Kirche voll sind. Auf dem Tagungsgelände sind auch unglaublich viele junge Leute. Keiner hat sich vom Wetter behindern lassen. Dankeschön. Es geht heute Abend um Trost, Sie haben es gehört, um den Trost, den Gott uns schenkt. Weil wir brauchen Kraft und wir brauchen Mut für unseren Alltag. Hin zu Gott, Nehemia gibt nicht auf. Mit Nehemia sind wir in diesen Tagen unterwegs und wir nehmen Anteil an seinen Herausforderungen, an seinen Aufgaben, aber auch an seinen Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, an seinem Vertrauen, das er zu Gott gefasst hat und an seinem Glauben. Der Name Nehemia bedeutet nach seiner hebräischen Herkunft, Gott gibt Trost. Da sind wir dann mitten im Thema. Nehemia war auch einer, der immer wieder einmal ganz lieb gehalten wurde, nämlich von Gott. Und dann war immer wieder alles gut. Er hat ihm seine Nähe gezeigt und er hat ihn tüchtig gemacht, er hat ihn ertüchtigt fürs Leben. Herr, stärke meine Hände, lautet die Überschrift über den ersten Teil des heutigen Abends. Steffen Kern, Pfarrer und Journalist aus dem Schwabenland, wird dazu aus der Nehemia-Erfahrung einige Impulse weitergeben. Dort, wo der Feind zerstören will, da gibt uns Gott umso mehr Kraft. Das war auch beim Mauerbau in Jerusalem so, vor jetzt schon fast 2.500 Jahren. Der zweite Teil des heutigen Abends ist dann ganz der Glaubenspraxis gewidmet. Als Christ im Alltag, dieser ganz praktische Aufgabe widmet sich Dr. Albrecht Kellner, der ja als Physiker selbst mitten im Leben steht. Wir sind ganz gespannt auf den Beitrag. Ganz herzlich grüßen darf ich, ganz herzlich grüßen dürfen wir von hier aus alle im Großzelt, da steht es, ich habe es vorhin schon mal genannt, an der Tagungsküche, ganz in der Nähe der Kirche. Möglich macht es unsere Technik, die ja hier Hochleistungen erbringt an diesem Wochenende. Vielen Dank dafür. Wir beten gemeinsam. Bleiben Sie bitte sitzen. Lieber Vater im Himmel, um Trost ist mir sehr bange. So betet der König Hiskia nach der Genesung von einer schweren Krankheit. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst all meine Sünden hinter dich zurück. Diese Erfahrung machen wir oft ganz genauso, dass uns der Mut sinkt, dass wir Angst bekommen, dass uns der Trost und die Stärke fehlen. Wir bitten dich, Herr aller Herren und König aller Könige, dass du uns deine Macht und Kraft erleben und erfahren lässt, wenn wir verzagt sind und wenn wir mutlos sind. Wir wissen doch um deine Allmacht und um deine große Barmherzigkeit. Lass uns unser Leben ganz und gar von dir bestimmen, dass dein Wesen, deine Möglichkeit in unserem Leben zum Zuge kommen. Schenke uns jetzt offene Ohren, hörbereit für dich und deine Botschaft. Gib uns ein offenes Herz, aufgeschlossen für deine Wahrheit. Verhilf uns zu wachen Sinnen, bereit zur Veränderung. Beschenke und begabe uns mit deinem Heiligen Geist, damit deine Kraft in uns mächtig werden kann. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 25, Herr, ich sehe deine Welt, und freuen uns dann im Anschluss auf den Vortrag von Steffen Kern.
Einen schönen guten Abend. Das ist richtig schön zu singen, den Schöpfer zu loben, ihm zur Ehre zu singen. Was braucht es da noch? Einen Eurovision Song Contest. Den gab es gestern Abend. 11 Punkte, aber letzter Platz für Deutschland. Es ist das Wochenende der letzten Plätze, zumindest wenn man aus dem Schwabenland kommt. Ich weiß auch nicht, wo das noch enden soll heute Abend hier. Aber herzlich willkommen zur Tatortzeit in der Kirche. Sonntagabend ist Tatort. Darf ich mal fragen, es guckt keiner her, wir sind unter uns. Wer guckt denn zumindest gelegentlich mal Tatort? Ein paar Überzeugte recken beide Hände. Ja? Ich weiß gar nicht, was heute Abend für einer läuft. Wenn überhaupt einer läuft, Pfingsten wahrscheinlich kommt gar keiner. Oder Wiederholung nur oder sowas. Nee, doch. Aber hey, bevor manche fluchtartig die Kirche verlassen, ich möchte euch entführen an den Tatort Jerusalem. Dort hat sich nämlich auch eine Art Anschlag abgezeichnet, angedeutet. Eine Art Mordversuch. Wir haben ja die Geschichte des Jeremia. Und wenn wir diese Nehemia, ich habe das schon mal falsch gesagt, aber das liegt am VfB. Kann nicht anders sein. Nehemia. Und der Nehemia, der ist dabei, die Mauer zu bauen. So viel wissen wir, die Stadtmauer wiederherzustellen. Und wir stellen fest, es gibt immer wieder Widersacher, die auftauchen und mal so und mal so, mal von links, mal von rechts, mal von oben und unten, versuchen, durch ihre Intrigen diesen Mauerbau zu verhindern. Ich habe mir in meiner Bibel im Nehemia-Buch diese Widersacher immer wieder rot gekennzeichnet. Die tauchen immer wieder auf. Es ist immer so ein Hin und Her zwischen mutigem Anpacken, trotz allem, und dann wieder ein verunsichert werden. So ein Hin und Her. Man fragt sich manchmal, wer bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich ein mutiger Anpacker, der an der Stadtmauer mitbaut in Jerusalem? Oder bin ich ein verzagter, die Hände in den Schoßleger und alles Hinschmeißer, einer, der resigniert und sich zurückzieht? Wer bin ich eigentlich? Das haben sich die Leute in Jerusalem gefragt und das ist eine Frage, die uns gelegentlich auch bewegt. Glaubensmutig und froh und gestärkt und gewiss voran? Oder aber verzagt und angefochten und mit Zweifeln und irgendwie schwach wieder zurück. Und dann kommen sie wieder. Jetzt kommen sie schon wieder. Kapitel 6. Immer die gleichen. Sanballat, Tobia und Geshem. Unsere Feinde. Wir kennen sie ja schon. Aber dieses Mal kommen sie nicht wie vorher mit einer offenen Kriegserklärung. Es gibt ja die Anfeindungen, die mal so kommen. Ja, es gibt den offenen Krieg und die offene Bedrohung nach dem Spott und dem Hohn, die offene Konfrontation. Jetzt kommen sie mit List und Lüge und der Intrige. Jetzt wollen sie den Nehemia so ganz link von hinten erwischen, in eine Falle locken. Sie senden Boten aus und sagen, lassen ausrichten, komm und lass uns in Kefirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun, schreibt Nehemia. Er hat es geahnt, gespürt. Ein Treffen von Unterhändlern, nein, das führt zu nichts. Nehemia lässt ihnen ausrichten, nein, vergesst es, ich werde nicht kommen. Ich lasse mich nicht drauf ein. Es könnte das Werk liegen bleiben, die Arbeit, die ich tun muss, wenn ich weggehe. Also bleibe ich. 4-mal lassen sie ihn rufen. 4-mal senden sie Boten. 4-mal sagt Nehemia nein. Und dann kommen sie noch einmal, ein 5. Mal. Da streuen sie Gerüchte, locken den Nehemia, dass er doch käme. Und wenn man das liest, das ist auch eine ganz hohe Erzählkunst in diesem Buch. Es ist wirklich richtig spannend. Es hat etwas Tatortartiges. Man denkt, hey, 4-mal hat er sie durchschaut, konsequent. Aber jetzt das 5. Mal, womöglich geht er doch, womöglich lässt er sich doch umkippen. Womöglich fällt er. Er fällt drauf rein und fällt dann irgendwie um. und kommt um. Aber Nehemia bleibt standhaft und sagt ihnen endgültig ab: Es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst, von den Gerüchten, die da gestreut werden. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Und dann fügt er an, Kapitel 6, Vers 9, denn sie alle wollten uns furchtsam machen, uns Angst einjagen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Das ist der Vers, um den es heute Abend geht. Nehemia war eine Persönlichkeit, einer, der Rückgrat hatte, der gestanden ist, der nicht umgefallen ist, der oft auch verzagt war und gerungen hat mit seinem Gott. Nehemia begegnet uns als ein ganz sensibler Mensch. Lest es mal, die einzelnen Szenen, wie er die Dinge bewegt, wie er damit umgeht, wie er in die Erzählung, die er uns überliefert, immer wieder Gebete mit hineinlegt. Überhaupt, Gebet ist etwas, was das ganze Buch durchzieht. Es beginnt mit Gebet in Nehemia 1. Und dann durchzieht sich das Gebet durch die ganzen Ereignisse bis zum Ende. Immer wieder kommen kleine Gebetsfetzen. Und am Ende werden die immer dichter. Die habe ich mir auch mit einer Farbe angemalt. Die Widersacher mit Rot und die Gebete mit Grün. Es lohnt sich, das Jeremia-Buch mal so ein bisschen zu erarbeiten. Und man merkt, Gebete, das ist wie ein Refrain, der das Arbeiten durchzieht. Ora et labora, beten und arbeiten, das ist Nehemia, die alte Mönchsregel. Und er schöpft aus diesem Gebet Kraft für seine Hände. Die Hände, die sich falten, werden stark zur Tat. Das können wir hier buchstabieren. Und ich will euch das einmal mit den vier Arten des Betens versuchen, etwas zu entfalten heute Abend. Nehemia ist ein Beter. Es gibt zumindest vier Arten des Betens. Wisst ihr, was die erste und oft verkannte Art des Betens ist? Die grundlegende Art des Betens. Wisst ihr, was das ist? Was meint ihr? Zum Dank kommen wir. Zum Anbeten kommen wir auch. Die ganze Spannung ist weg hier. Alles wird schon genannt. Aber die grundlegende Art des Betens ist die Bitte. Wisst ihr, warum? Weil Gott Schöpfer ist und wir Geschöpfe. Weil er der Herr und Geber ist und wir die Empfangenden sind. Weil er der Vater ist und wir die Kinder sind. Und wir kommen zu Gott und bitten ihn. Bitte, lieber Vater. Das ist nicht ein vorläufiges Gebet. So etwas für Anfängerchristen. Und die hohe Anbetung wäre dann sowas für die Gymnasiasten im Glauben. Ja? Nein, nein, bitten. Wir werden nie über das Bitten hinauskommen. Das Vaterunser besteht aus Bitten, vielen Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und Vater, vergib mir. Bitte, Vater, bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus in der Bergpredigt. Beten heißt zuerst bitten. Und wenn wir zu Gott kommen und ihn bitten, dann ehren wir ihn dadurch. Weil wir dadurch Ja sagen dazu, dass er der Geber ist und wir die, die auf ihn angewiesen sind. Wenn wir uns beugen und Gott bitten und mit offenen Händen kommen, ist das etwas, was Gott ehrt. Bitten. Wir dürfen den Wunsch unseres Herzens vor Gott ausbreiten. Gott wird nicht alle Wünsche erfüllen, das wissen wir. Gott erfüllt seine Verheißungen. Aber es geschieht das Geheimnis, dass sich im Bitten, je mehr wir das tun, durch den Geist Gottes, der uns beten lässt, wird unser Gebet durch Gottes Willen geformt. In einem alten Lied heißt es einmal, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umhegt. So ähnlich heißt es. Der Wunsch in meinem Herzen. Ich habe Herzenswünsche und Sehnsüchte. Die darf ich vor Gott sagen. Die darfst du vor Gott sagen. Die musst du nicht verbergen und erst irgendwie umbauen, damit es Gott vielleicht gefällt. Irgendwie das Gebet heiligen dadurch. Nein. Den Wunsch meines Herzens vor meinem Vater im Himmel aussprechen. Gibt es Väter hier? Ich selber bin Vater, habe Kinder. Gibt es Mütter hier? Hey, als Eltern wollen wir doch wissen, was unsere Kinder bewegt. Wir wollen doch, dass sie uns ihren Herzenswunsch sagen. Und je älter Kinder werden, desto weniger tun sie das. Die Kleinen machen das ganz offen. Aber je älter sie werden, desto versteckter ist es. Und manchmal wünscht man sich diese Offenheit, diese Ehrlichkeit der Kleinkinder. Gott, unseren Vater im Himmel, ehren, indem wir ihn bitten. Nehemia hat gebetet, gebittet. Stärke meine Hände. Lass gelingen. Gib Kraft dazu. Bitten, das ist die erste Form, die grundlegende des Betens. Und dann die zweite. Jemand hat vorher gesagt, Geschrei. Die zweite Form des Betens, und die ist vielleicht noch verkannter als das Bitten, ist die Klage. Es ist eine Sonderform der Bitte. Die Klage, die sucht manchmal die Worte. Die Klage, die spricht, die schreit den Schrecken nur hinaus. Aber es ist eine Form des Betens, die in den Psalmen zutiefst verankert ist. Und es ist so lebensnah. Hey, beten, das heißt doch nicht immer nur wohlformulierte Sätze sagen. So Tischgebetmäßig. Oder so Kirchen- und Gottesdiensttauglich. Wohlformuliert, gefeilt, geschliffen. Manchmal ist Beten nur ein Geschrei. Manchmal ist es nur ein Herr. Ein, mein Gott, warum? Jesus hat selber so gebetet mit Psalm 22. Der beginnt so, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat geschrien und geklagt. Manchmal ist die geballte Faust das ehrliche Gebet. Nicht die gefaltete Hand, sondern die geballte Faust. Hiob hat so gebetet. Wir dürfen klagen, wisst ihr? Wir dürfen klagen, wenn wir es nicht aushalten. Klagen. Wir wollen manchmal erklären, wenn du in einem Krankenbett sitzt, wenn du mit einem traumatisierten Menschen sprichst, der dir gegenüber sitzt, erklären, irgendwas zurechtreden. Wie schwach können Worte sein, aber wie kraftvoll auch das Wort Gottes, wenn es uns zugesagt wird. Wir dürfen klagen. Darf ich mal fragen, wann hast du das letzte Mal geklagt? Geschrien? Gebetet mit geballter Faust? Das Leid Jerusalems, die kaputten Mauern, dieses Elend, hat Nehemia zum Klagen gebracht. Jesus hat Jerusalem und der ganze Zustand dieser Stadt zum Weinen gebracht. Wir dürfen so beten. Wenn Jesus geweint hat, wenn Jesus am Kreuz geklagt hat, wenn es David und die Psalmbeter vormachen, wenn wir es sehen in der Geschichte, dürfen wir es dann nicht tun? Könnte es sein, dass wir etwas neu entdecken und lernen müssen, was Gott mit großer Verheißung versieht? Gebet hat Verheißung. Wir müssen das Klagen wieder lernen. Wisst ihr, wir haben Lobpreiszeiten in unseren Gottesdiensten. Das ist gut so und wir haben noch zu wenige insgesamt, davon bin ich überzeugt. Aber wo haben wir Klagezeiten in unseren Gemeinden? Wo haben wir Räume, wo wir gemeinsam klagen können? Wo wir trauern können? Wo wir das aussprechen können? Ist das etwas, was uns zu intim erscheint? Wenn da im Nachbarhaus eine Witwe wohnt, keiner spricht sie mehr drauf an, auf das Leiden. Nach 6 Wochen oder spätestens nach 6 Monaten sollte sie so langsam wieder normal werden. Wir sind so seltsam schweigsam, auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften und CVJMs. Lasst uns das Klagen wieder entdecken. Und so offen und ehrlich werden vor unserem Gott gemeinsam und voreinander. Es ist nicht auszudenken, welcher Segen darauf liegen kann. Bitten, klagen, Herr, stärke meine Hände. Es kommt das Danken dazu. Das Dritte, Danken. Das hat gleich irgendjemand gesagt, ich glaube hier von rechts hinten oder so. Ihr seid immer bereit, mir in den Rücken zu fallen, merke ich hier. Da sitzt so ein ganzes Heer noch. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Tatort. Hier. Der Dolch von hinten. Also das Danken. Was ist denn zum Danken zu sagen? Ja, wir sind dafür. Okay. Warum eigentlich? Wie ist das mit dem Danken? Naja, beim Danken gilt das Ähnliche wie für das Bitten. Wir sind die, die empfangen. Wir sind bedürftig, das drücken wir beim Bitten aus. Aber wir empfangen auch etwas. Wir bekommen auch etwas. Danken öffnet uns den Blick für das, was wir brauchen. Bitten drückt die Bedürftigkeit aus. Danken das Empfangen. Gott füllt unsere Hände. Gott ist ein Gott, der gibt. Er verspricht nicht nur, er gibt. Er schenkt uns das Leben. Er gibt uns diesen Tag heute. Er versorgt uns. Es gibt manches, was uns fehlt. Also ich glaube, wir sind alle gut aufzuschreiben, was wir auch noch haben könnten, oder? Wunschlisten, Mangellisten. Man könnte ein bisschen mehr PS unter der Haube haben. Ah, schüttelt jemand den Kopf? Ich finde schon. So ein bisschen mehr. Hm. Man könnte noch ein bisschen einen größeren Garten haben. Gut, wird irgendwann mühsam zu bearbeiten. Man könnte einen Gärtner haben. Man könnte statt der Badewanne auch einen Pool haben. Man könnte, ja, was könnte man eigentlich? Wenn wir anfangen, so zu denken, verlieren wir völlig den Blick für das, was wir haben. Ich könnte noch eine Frau haben, hat sich David gedacht. Und dann haben sich seine Augen für Bathsheba geöffnet. Weil er so dachte, hat er so gesehen. Das ist ein Blick der Undankbarkeit. Du kannst immer noch Schöneres und Größeres und Besseres und Faszinierenderes und Ruhmreicheres und vermeintlich Höherstehendes entdecken in dieser Welt. Du kannst immer einen Grund finden, um neidisch zu sein und um geizig zu werden. Man kann immer geizig werden. Nicht? Egal wie viel man hat. Je mehr man hat, desto mehr hat man Angst zu verlieren. Das ist bei uns Schwaben übrigens besonders ausgeprägt. Nicht? Wir tun immer so, als wären wir arm, aber wir sind beleidigt, wenn uns jemand glaubt. Ja. So. Wir geben so den Anschein, in Wirklichkeit wissen wir, wir haben das, wir haben das. Und da ist noch ein Acker und das kann mal Bauplatz werden und so. Das sind so die Sicherheiten, die wir hegen und pflegen. Der Blick der Dankbarkeit geht auf das, was Gott mir schenkt. Und weckt das Bewusstsein, Gott gibt und ich bekomme. Und alles, was ich habe, kann ich verlieren. Jedes Auto, jeden Garten, den Gärtner auch. Jedes Haus, alles, was es gibt. Menschen, Schönheit, das Große, den Reichtum, den Ruhm. Es ist weg wie nichts. Dankbarkeit hält den Blick wach für das Empfangen und dafür, dass Gott sorgt, dass er geben will. Und Dankbarkeit macht großzügig und zufrieden. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind Geschwister. Danken verändert unser Leben. Merkt ihr, wie aus dem Gebet eine Lebenshaltung erwächst und wie Rückgrat erwächst? Nehemia beweist hier in diesem 6. Kapitel, als diese Intrigen kommen, 4-mal und noch ein 5. Mal. Rückgrat, Persönlichkeit. Er bleibt stehen. Er lässt sich nicht umwerfen, weil er auf das noch schielt oder darauf schielt. Er steht einfach. Ein Mensch, der weiß, wohin ihn Gott gestellt hat. Der zufrieden ist. Der dankbar seine Platzanweisung angenommen hat. Der mit Gott ringt und ihn bittet und klagt. Aber der auch um das Danken weiß. Danken ist eine gute Übung. Wir haben als Familie im letzten Jahr ein Glas aufgestellt neben unserem Esstisch auf dem Sideboard. Das ist so ein großes Glas, so ein Bonbonglas. Und daneben steht ein Zettel, Block und Stifte. Und jeder von uns schreibt immer mal wieder, wenn ihm etwas in den Sinn kommt, wofür er oder sie dankbar ist, ein Stichwort da drauf. Danke heute, gutes Essen, VfB nicht verloren. faltet es zusammen und legt es in das Glas. Und dann wollen wir am Ende des Jahres oder zu einem Zeitpunkt, wenn das Glas voll ist, setzen wir uns hin, machen auf und lesen die ganzen Dankgründe uns gegenseitig vor. Da wird man einiges finden. Grund zum Danken. Es lohnt sich, ein Danktagebuch anzulegen. Wenn du nicht zufrieden ins Bett gehst heute Abend, dann such mal 5 Gründe, für die du Gott danken könntest. Du wirst sie finden. Es gibt die Gründe. Und wenn nicht, dann ruf mich an. Wohl, das könnte gefährlich werden. Aber wir haben alle Grund zum Danken. Das Letzte noch. Wir haben Bitten, Klagen, Danken. Und dann gibt es die Anbetung und das Lob Gottes. Ich fasse die beiden jetzt einmal zusammen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir könnten das noch weiter auffächern. Anbetung und Lob Gottes. Wenn wir die Psalmen ansehen, das große Gebetbuch der Bibel, dann entdecken wir, darin gibt es eine Bewegung von der Klage zum Lob. Im ganzen Psalmenbuch, diese 150 Psalmen, haben insgesamt diese Bewegung. Am Ende wird nur noch gelobt und Anbetung mit Zimbeln und Harfen und mit allem. Das klingt ziemlich rhythmisch und heftig. So die Psalmen 145, das große Hallel, großes Halleluja, das wird da immer dichter. Aber auch wenn wir einzelne Psalmen ansehen, finden wir diese Bewegung von der Klage zum Lob. Auch in Psalm 22, den ich eben schon zitiert habe. Es ist etwas Geheimnisvolles, dass wir, wenn wir beten, uns auf einen Weg begeben, dass Gott uns stärkt und stark macht, dass wir von dem Bitten und Klagen über das Danken zum Loben und Anbeten finden. Was heißt eigentlich Anbetung? Was würdet ihr sagen, was heißt Anbetung? Anbetung bedeutet, Gott das zu sagen, was er ist. Anbetung bedeutet, die Ich-Bin-Worte Gottes, mit denen er sich uns offenbart und sagt, ich bin, ins Du zu wenden. Jesus gibt uns im Johannesevangelium 7 Ich-Bin-Worte. Großartig. Ich habe das in meinem neuen Buch Mein Gott Jesus ein bisschen entfaltet, diese Ich-Bin-Worte Jesu, die 7 Wunder Jesu. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, das können wir jetzt nicht vertiefen. Aber Anbetung heißt, dieses Ich-Bin-Jesu oder das Ich-Bin-Gottes ins Du zu wenden und ihm zu sagen, du Herr bist das Brot meines Lebens. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihm zu sagen, du bist, Herr, das Licht der Welt, das Licht für mich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Und im Psalm 27 finden wir, du bist mein Licht und mein Heil, sagt der Beter zu Gott. Anbetung heißt, Gottes Wort zu antworten, mit seinen Worten ihm zu antworten, ihm das zu sagen, was er uns sagt. Ihm seine Offenbarung zu spiegeln, ihm das zurückzugeben und so eins zu werden mit dem Wort Gottes. Gott spricht uns an und sagt, ich bin für dich. Und wir antworten ihm und sagen, du bist für mich. Und indem wir das tun, wächst eine Beziehung. Wir können das gar nicht so richtig vergleichen mit unseren menschlichen Beziehungen. Aber auch in einer Liebesbeziehung ist es doch so, dass die Liebeserklärung nicht nur einmal getroffen wird. Hast du mich lieb? Habe ich dir doch schon vor dem Altar gesagt. Ja? Das soll erneuert werden, immer wieder, von Herzen, auf kreative Art und Weise. Und die Wiederholung nützt sich nicht ab. Alles kann zur Floskel werden. Aber nein, wenn es von Herzen ist, dann wollen wir das hören. Und wir wollen es auch sagen. Das ist Anbetung. Du bist, die Ich-Bin-Worte Gottes ins Du zu wenden. So wächst etwas, so werden wir gestärkt. Viel mehr, wir werden zu einer Persönlichkeit, wir gewinnen Identität. Nicht nur Rückgrat, das ist nicht eine Funktion, mach das, ein Rezept, ja, dann geht es irgendwie besser im Leben. Nein, das heißt überhaupt Mensch zu sein, Ebenbild Gottes und immer mehr in Entsprechung zu ihm zu leben. Herr, stärke meine Hände. Nehemia hat angepackt, weil er aus dem Gebet gelebt hat. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr diesen Segen Gottes erfahrt und dass ihr euch auf den Weg dieses Gebetes macht, immer wieder neu, und den Segen entdeckt, den Jesus und euer Vater im Himmel für euch bereitet. Amen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Lasst uns dieses Lied miteinander singen und damit antworten auf Gottes Wort.
Ja, ich möchte reden heute über das Thema als Christ im Alltag. Und ich möchte anknüpfen an meinen Bericht von heute Vormittag, wo ich erzählt habe, wie ich zu meiner eigenen Verblüffung und völlig unerwartet Christ wurde in meiner Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte das ja nie erwartet im Christsein. Ich habe Physik studiert, weil ich dachte, auf diese Weise erkenne ich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und als das nicht klappte, habe ich mich bewusstseinserweiternden Mitteln zugewandt. Und als das nicht klappte, transzendentale Meditation. Als das nicht klappte, fernöstliche Weisheitslehre. Und dann per Zufall, den der Herr herbeigeführt hat, traf ich dann einen wiedergeborenen Christen in Amerika. Und das ging dann sofort, innerhalb von einer halben Stunde, ohne Alpha-Kurs, ohne dass ich irgendwas gelernt hätte über die Bibel, hat er mich zum Übergabegebet geführt und dann ging es los. Und nach 3 Monaten hatte ich das Gefühl, ich musste wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte ein Stipendium an der Universität in Kalifornien, in San Diego, wo ich also diesen Mann traf. Und nach 3 Monaten hatte ich das Gefühl, ich muss wieder nach Deutschland zurück. Und dieser Mann war ein echter geistlicher Vater, der sagte, ich möchte dich eigentlich hier behalten, um dir etwas mitzuteilen von meinem Glauben, genauso wie Paulus das gesagt hat. Aber er sagt, ich spüre in meinem Herzen, du musst los. Und dann hat diese Gemeinde, die er geleitet hatte, mich ja tatsächlich ausgesandt und gesagt, du wirst in Deutschland das Wort Gottes sagen. Und dass ich hier stehe, ist eine Teilerfüllung dieser Prophetie. Das ist ganz erstaunlich. Ja, ich möchte zunächst beginnen. Der Christ im Alltag eines Studenten. Ich kam jetzt zurück nach Deutschland und begann oder setzte mein Studium fort. Und zunächst freute ich mich einfach nur an dem neuen Leben, was in mir pulsierte. Ich freute mich vor allen Dingen, dass ich vor diesem gewaltigen Gott völlig reingewaschen war, dass ich makellos war, dass ich ein Kind geworden bin in dem Reich Gottes. Und ich schnappte mir einen gläubigen Theologiestudenten. So viele gab es da in Göttingen nicht, da gab es nämlich allerhand atheistische Professoren. Und mit dem setzte ich mich abends zusammen und wir beteten und lasen in der Bibel und freuten uns des Lebens. Und dann stellte ich fest, oh, mir geht's gut, aber da draußen sind Kommilitonen, die gleiche Frage haben, wie ich sie hatte, bevor ich nach Amerika dann kam. Und keiner sagt's denen. Und dann habe ich mich ertappt in einer Sache, die ich für mich niemals für möglich gehalten hätte. Ich ertappte mich, wie ich nachts im Campus rumschlich und Plakate klebte. Große weiße Plakate und ganz groß in Blau Jesus Christus. Und darunter, wer immer schon wissen wollte, wer dieser Jesus Christus wirklich war. Und darunter hatte ich dann eingeladen in so einen kleinen Saal, den der CVJM mir übrigens zur Verfügung gestellt hatte. Also vielen Dank an den CVJM heute noch. Jeden Donnerstag kamen dann die Leute tatsächlich. Und das war ja die Zeit der kommunistischen Studentenbewegung. Und da hatte ich auch allerhand Spartakisten und ASTA-Vertreter, linksgerichtet bis dort hinaus. Und aber auch eben eine Reihe von, ich sag mal ganz normalen Physikern, Biologen, Ärzten und so weiter, Medizinern. Und so eine Dreiviertelstunde lang erzählte ich, was mir passiert war. Und dann gab ich das Feuer frei für die Diskussion. Und das ging hoch her, also unwahrscheinlich. Und ich habe das genossen. So, je provokativer die Fragen, desto mehr wusste ich, dass da eine tiefe Sehnsucht dahinter stand. Und ich glaube, der Geist Gottes hat mir sehr viel Kraft gegeben, dort Rede und Antwort zu stehen. Und dann so nach 2 Stunden, 2,5 Stunden habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jeder gehe nach Hause, aber wer mehr wissen will, der kann da bleiben. Und viele blieben da und wurden zum Glauben geführt. Und immer wieder wurden Leute zum Glauben geführt und der Herr segnete das. Und wir wurden immer größer und größer und schließlich wurde es eine kleine Studentenbewegung, der wir auch einen Namen gegeben haben, Exodus. Und das war ganz erstaunlich. Ich wollte dann mit der SMD zusammenarbeiten, aber die sagten, oh, das geht nicht. Wir sind hier nur Theologiestudenten und wir haben alle Hände voll zu tun, trotz dieser atheistischen Professoren uns am geistlichen Leben zu halten. Wir sind hier nur in der Nabelschau sozusagen. Das ist nichts für deine Physikstudenten oder Medizinstudenten. Wenn die da zu uns kommen, das verstehen die nicht. Also gingen wir getrennt, aber wir gingen natürlich geschlossen am Sonntag in die Kirche, in eine Baptistengemeinde. Und abends ging es dann weiter in einen Gemeindesaal einer anderen Kirche. Und da machte ich tatsächlich Jüngerschulung. Ich war vielleicht ein Dreivierteljahr im Glauben und machte also Jüngerschulung. Aber der Herr segnete es und es gab auch Kraftwirkung. Also wir konnten Drogenabhängige befreien. Ich war ganz erstaunt, was da passieren kann, einfach durch das Wort oder durch ein Gebet. Eine Frau stand, die lange schon im Bett lag und krank war, stand instantan auf das Wort Gottes und war gesund. Und einige andere Dinge auch. Also es war wirklich in jeder Hinsicht erstaunlich, eine wunderbare Zeit. Aber es kostete auch was. Ich hatte eine langjährige Freundin in Göttingen und kam dann aus Amerika zurück und wir trafen uns wieder. Und die Frage ist, was ist jetzt? Und sie war heillos entsetzt über das, was ich davor hatte, dass ich jetzt Christ geworden war und ich konnte da nicht mit. Und ich hatte stand vor der Frage, entweder wir bleiben zusammen, dann kann ich aber in dieser Intensität nicht evangelistisch tätig sein oder umgekehrt. Und dann entschied ich mich schweren Herzens, mich zu trennen. Und das tat weh. Und es ging noch weiter. Ich begriff nicht in einem moralinsauren Sinne, sondern in tiefer Erkenntnis der Liebe Gottes, dass das Mann-Frau-Verhältnis ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Dass es eine ganz große Kostbarkeit ist, mit der es nicht zu spaßen gilt. Und dass es eben nicht so gehen darf wie heute, dass man das Beste voneinander nimmt, aber gleichzeitig sagt, ich könnte mich noch verbessern. Denn das ist, was man implizit sagt, wenn man diese große Liebe erfährt, aber nicht sagt, okay, und wir bleiben auch zusammen, so wie Gott es eigentlich will. Da ist eine Riesendiskrepanz. Einerseits sagt man, ich liebe dich, aber auf der anderen Seite implizit dadurch, dass man sagt, wir bleiben nicht zusammen, tritt man diese Liebe mit Füßen. Und ich möchte allen, die hier vielleicht noch nicht verheiratet sind und auch in dieser Situation stehen, die ja nicht ganz ohne Versuchung ist, zurufen, bleibt clean, bis der Herr euch den Partner geschickt hat. Und das war auch bei mir der Fall. Ich blieb dann clean, aber der Herr ließ mich ein bisschen warten. Das war gar nicht so einfach. Und ich fragte mich auch anschließend, lieber Heiland, warum eigentlich? Ja, und im Nachhinein weiß ich warum. Ich hätte sonst nicht diese Energie gehabt, wenn ich schon gleich in den behüteten Hafen der Ehe gelandet wäre. Es hat also ein bisschen gedauert, aber es kam. Ja, nun der nächste Schritt, der Christ im Alltag eines Berufstätigen. Nach der Studentenzeit in Göttingen ging es eben in Beruf, in Ehe, in Familie und letztlich auch in die Karriere. Und die evangelistische Arbeit wurde etwas zurückgedrängt. Und ich frage mich heute, gerade so in letzter Zeit, habe ich mich rückblickend gefragt, wäre es eigentlich nicht besser gewesen, wenn ich den Beruf vollkommen hätte sein lassen und komplett evangelistisch tätig gewesen wäre. Und dann ist mir aber Folgendes eingefallen. Ich wollte schon mal früher ausscheiden, vor Ruhestand und so weiter. Und das war so, als ob Gott mir das richtig aus der Hand geschlagen hat. Und mir wurde deutlich, warum. Der Herr hat mich tatsächlich auf eine gewisse Ebene gehoben. Ich war dann technischer Direktor der deutschen Sparte einer großen internationalen Raumfahrtfirma und stellvertretender technischer Direktor der gesamten internationalen Firma. Das ist die größte Raumfahrtfirma Europas. Wir haben unter anderem den europäischen Anteil der Raumstationen gebaut und so weiter und so fort. Und mir wurde klar, Gott hat mir, wenn man so will, eine unsichtbare Kanzel geschaffen für Leute, die sonst nicht das Evangelium hören würden, die nicht in die Kirche kommen. Das sind solche Führungskräfte, intellektuelle Skeptiker, die nie in die Kirche gehen. Aber wenn sie hören, oh, das ist ein Physiker oder das ist ein Manager in der Raumfahrt, dann hören sie zu. Und das durfte ich dann anfangen. Ich habe dann im Rahmen der IVCG, ich sage gleich, was das ist, Land auf, Land ab, im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz, Vorträge gehalten. Und da kamen eben viele, weil sie dachten, wenn der das sagt, dann muss es stimmen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Barmherzigkeit Gottes, dass er jemand und viele andere auch dahin führt, durch die Mühle solch einer Firma, damit sie nachher auch diese Leute erreichen können. Die IVCG, das steht für, vielleicht wissen das die meisten, für internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte. Das besteht aus kleinen Gruppen, 10 bis 15 Leute, 20 manchmal, in etwa 80 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und denen ist allen eines gemeinsam. So wie ich, haben sie irgendwann mal entdeckt, das Christsein ist ja was ganz anderes als das, was man so landläufig denkt. Da findet man ja tatsächlich den Sinn des Lebens. Und da sagen die, das können wir nicht für uns behalten, das müssen wir weiter sagen. Und das machen wir eben in solchen Vortragsveranstaltungen. Und mittlerweile darf ich sogar in der Geschäftsführung zuständig sein für Mission und Evangelisation. Und das macht mir einen unheimlichen Spaß. Ich darf wieder Menschen zum Glauben führen. Das ist die Hauptsache in meinem Leben sozusagen. Ja, das war die Außenansicht des Christen im Alltag. Und ich komme jetzt zu der Innenansicht, die vielleicht noch viel interessanter ist. Nämlich, ich hatte ja heute Nachmittag gesagt, wenn man Christ wird, bekommt man zwei unermessliche Geschenke. Das erste, den Zugang zum Reich Gottes durch die Vergebung. Und das zweite, die Kraft, in diesem Reich Gottes zu bestehen, sich zu bewegen und den Willen Gottes zu tun, durch die Innewohnung Jesu Christi, durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist ja genau das Thema, was wir heute eigentlich zu diesem Pfingstfest haben und was vor 2000 Jahren zum ersten Mal thematisiert wurde und begonnen hat. diese Innewohnung Jesu Christi in uns, die uns befähigt, überhaupt ein Leben im Reich Gottes zu leben. Wie geht das? Und das war für mich hochinteressant, als junger Christ und auch jetzt praktisch jeden Tag, das setzt sich immer weiter fort und Sie kennen das sicherlich alle, wie man da immer weiter hineinkommt und immer mehr erkennt, ja tatsächlich, Jesus Christus in mir, das ist eine Realität und eine ganz wesentliche Realität für mein Leben als Christ im Alltag. Ich mache das mal fest an einigen Beispielen. Ein Beispiel hatte ich heute Nachmittag schon mal erzählt, aber weil es so umwerfend ist, möchte ich es also doch mal erzählen. Ich wurde, da war ich noch nicht lange im Glauben, mal schwer beleidigt und wusste, als Christ muss ich jetzt vergeben, zumindest innerlich. Und das habe ich auch gemacht und dachte, wunderbar. 10 Minuten später fiel mir wieder ein, was diese Person mir angetan hatte, verbal. Und ich hatte einen Wut, einen Groll, also vergeben hatte ich gar nicht. Und so ging das paar Mal hin und her. Ich dachte immer so, jetzt ist es vorbei, ich mache das mit meinem Willen. Nein, das rumorte. Und schließlich schrie ich, und jetzt kommt der Punkt, wo es auch heißt, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig oder meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich schrie, weil ich schwach war. Ich sagte, Heiland, deinen Willen, den Feind zu lieben, den kann ich nicht erfüllen. Und dann fragte ich mich, wer kann denn dieser Person diese Frechheit vergeben? Ja, und dann fiel mir Jesus Christus ein. Der Mann, der am Kreuz gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment hatte ich praktisch so eine Sicht, wie er diese Frau anschaute und aus seinem Gesicht strömte nur diese Gnade, diese Liebe, diese Vergebung, das Lächeln der Barmherzigkeit auf diese Person. Und ich hatte so das Gefühl, ich stand hinter seinem Rücken und lugte so über seine Schulter auch in diesen Strom der Liebe auf diese Person und dann konnte ich es auch. Und da merkte ich zum ersten Mal, was damit gemeint ist. Jesus in uns. Ne? Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Feindesliebe ist eine menschenunmögliche Aufforderung. Aber durch Jesus Christus in uns wird es allmählich möglich. Und das war ein Erlebnis für mich, was ich nie vergessen werde. Und im Übrigen, man wird ja immer mal wieder beleidigt. Und ich konnte es immer wieder anwenden. Aber man muss den Sprung wagen. Das ist ganz erstaunlich. Man will manchmal gar nicht in diese Befreiung durch Jesus Christus, sondern man will ein bisschen grollen. Und da sieht man eigentlich, wie tiefgründig der Mensch ist, wie sündig wir sind. Daran kann man das auch erkennen. Ein zweiter Punkt, das ist so eine punktuelle Geschichte, man ärgert sich. Dann gibt es aber auch Eigenschaften, die man permanent hat. Also schlechte Charaktereigenschaften aus irgendwelchen Gründen. Ne? Der eine, der stellt sich immer unter den Scheffel, hat so ein bisschen schlechtes Selbstwertgefühl. Bei mir war es umgekehrt. Ich entdeckte bei mir, zu meiner Überraschung, eine gewisse Arroganz, eine gewisse Hochmut. Und da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Also versuchte ich dagegen anzugehen und kam ganz demütig daher. Und dann stellte ich fest, das ist auch Hochmut, nur verkappt. Und dann war ich schachmatt, ich war pleite. Und dann war ich wirklich in dieser Situation von Paulus, ich elender Mensch, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ob ich so mache, mich einfach gehen lasse, ist nicht in Ordnung, wenn ich da versuche, dagegen anzugehen, auch nicht in Ordnung. Und dann kam die Lösung. Dieses Wort im Neuen Testament von Paulus, wir sind gestorben in Jesus Christus. Das Thema ist erledigt. Du brauchst dich nicht mehr drum zu kümmern. Das war eine Befreiung. Plötzlich bin ich nicht mehr dabei, irgendwie religiös an mir rumzukneten. Ich konnte es ihm überlassen. Er ist in mir, er hat diese Eigenschaft nicht. Brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Das war eine Riesenerleichterung und eine Erkenntnis, die eigentlich immer tiefer greift, immer tiefer greift. Eine weitere Erkenntnis war, dass man im Grunde genommen bei Gott seine natürlichen Fähigkeiten nicht unter den Scheffel stellen muss. Als ich aus Amerika zurückkam, da dachte ich, ich bin jetzt hauptsächlich evangelistisch tätig und ansonsten zur materiellen Basis mache ich irgendwas. Das kann irgendwas sein, was also mir ganz leicht fällt. Keine große Anstrengung. Oder dachte ich, ich werde vielleicht Lehrer. Ich heuerte dann an in einer, nichts gegen Lehrerberuf, aber für mich war, ich hatte das Gefühl, es ist ganz einfach. Ich weiß, wie es wirklich ist. Aber ich dachte damals ganz einfach und ich wollte es eigentlich nicht. Ich war ja immerhin, hatte mein Diplom in theoretischer Physik, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ich wollte das nicht, aber ich dachte, ich bringe Jesus ein Opfer. Und das ist die Gefahr manchmal. Man entscheidet selber, ich will Jesus ein Opfer bringen. Und ich ging dann so ziemlich verkrampft schon von vornherein, bevor ich antrat, zum Lehrerkollegium, um die mir mal anzugucken. Und das war an so einem trüben Februarnachmittag und ich kam da in das Kollegium und die hockten in so einer ganz duschten Bude und da die grauen Gesichter und der Zigarettenrauch da, der strömte mir entgegen. Da dachte ich, nee, das ist nichts für mich. Und bin raus und bin zur Uni, zu dem Professor, bei dem ich die Diplomarbeit gemacht habe, habe gesagt, hast du eine Doktorarbeit für mich? Er sagt, kein Problem, habe ich und ich habe auch eine Assistentenstelle für dich. Und damit waren auch meine materiellen Fragen gelöst. Und die Lektion ist, man muss sich nicht für Gott kasteien. Der Herr setzt einen so ein, dass man sich wohlfühlt. Oder ich möchte es mal anders ausdrücken. Musterschüler sind im Reich Gottes nicht gewünscht. Das war für mich auch eine Erleichterung. Nicht, ich wollte dem Herrn was bringen, aber was er nicht von mir verlangt hatte. Musterschüler braucht Gott nicht. Das ist schon mal was Wunderbares. Und ein letztes, was für mich also auch ganz erstaunlich war. Nach der Promotion hatte ich eine Anstellung als Junior Professor an der Universität in Kapstadt. Ich wäre also quasi wieder zurückgegangen dahin, wo ich hergekommen war. Ich bin ja in Namibia geboren und aufgewachsen. Und Südafrika, gut, ist ein bisschen weiter südlich, aber es wäre praktisch wieder das gleiche Ambiente. Und das war alles erledigt. In 2 Monaten würde ich dahin fahren. Ich hatte auch schon ein Flugticket besorgt. Und dann kam mir aber doch die Frage, soll ich da eigentlich hinfahren oder nicht? Soll ich das beginnen? Und dann habe ich gesagt, dann bete ich mal. Nicht? Und dann habe ich mal gebetet, lieber Heiland, was möchtest du, was ich tun soll? Keine Antwort. Dann habe ich heftiger gebetet. Wir haben gerade gehört, wie man betet. Man muss bitten. Also heftiger gebetet, immer noch keine Antwort. Dann habe ich stundenlang gebetet, keine Antwort. Dann habe ich wochenlang hintereinander immer wieder Stunden um Stunden gebetet. Ich bin in die Kirche gegangen, habe mir den Schlüssel geben lassen, bin da ganz alleine gesessen und geschrien. Keine Antwort. Am Montag sollte ich fliegen und am Sonntag davor hatte ich meinen Koffer noch nicht gepackt. Und am Montag früh brach ich weinend zusammen und übergab mich dem Herrn. Und in dem Moment strömte ein immenser Frieden in mein Herz, wie ich vielleicht nur einmal später wieder erlebt hatte. So einen tiefen Frieden, so eine Freude, so eine Geborgenheit bei Gott. Die Natur sah ganz anders aus. Die Blumen, die habe ich zum ersten Mal in so leuchtenden Farben gesehen. Die Vögel zwitscherten, der Himmel war stahlblau, das war einfach wunderbar. Und ich merkte, ich bin richtig. Aber was war die Lektion? Die Lektion war, wir wollen natürlich immer eine klare Hinweisung, wo es lang geht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Nicht? Welches Auto soll ich kaufen, welchen Beruf, welchen Partner und so weiter. Zeige mir, Herr, mit verschiedenen Arten und Weisen, wie es geht. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt auch einen anderen Weg, den der Herr wohl manchmal einschlägt. Und das war die Lektion. Die Lektion war, komm zuerst in meine Ruhe. Fühle dich geborgen bei mir. Entspanne dich. Egal, was passiert und wie du dich entscheidest und was da passiert, ich bin bei dir und das ist Nummer 1. Nicht, wo es lang geht, sondern wo du bist, dein Sein in mir, das ist wichtig und ich in dir. Und dann tue, was du willst. Und das Erstaunliche ist, aus diesem Frieden heraus tut man das offenbar, für das man geschaffen ist. Das funktioniert, das geht. Ne? Also das ist für mich eine ganz wichtige Lehre. Nicht, dass man nicht genau mal Hinweise und Weisungen haben soll, aber das geht noch irgendwie tiefer. Und ich wurde erinnert an Josua 1. Kapitel, Vers 9. Da sagt der Herr zu dem Josua, der vor einer gewaltigen Aufgabe stand. Wie soll er das jetzt machen da? Ein Volk, das ihm der Mose überlassen hat, ein Millionenvolk, das soll er jetzt über den Jordan führen und da hinten sind die ganzen Riesen und die Befestigungen und sonst was alles. Und da war die Aussage, erschrick nicht, fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Nummer eins. Ruhe. Ich bin mit dir. Wo immer du gehst, das ist eine gewaltige Aussage. Ne? Da steht nicht, wo immer ich dir das dann genau sage, das musst du mal, sondern wo du gehst, bin ich mit dir. Das heißt, das Fazit für das Leben eines Christen im Alltag ist aus meiner Sicht, es ist tatsächlich das Leben aus der konkreten Erfahrung von Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Das habe ich erst nach einer Zeit richtig erfahren können, was das bedeutet, dass das eine Realität ist. Dass diese zwei Gaben, erstmal der Zugang zum Reich Gottes und dann die Kraft, in diesem Reich Gottes sich zurechtzufinden, dass beides, auch das zweite, real ist. Nicht nur die Vergebung ist real, sondern die Kraft Jesu in uns, in jedem von uns, wie wir hier sitzen. Und das Tolle daran ist, keiner kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich war's, sondern alle Ehre dem lebendigen Gott. Amen.
Steffen Kern, Herr, stärke meine Hände. Ein ganz praktisches, zupackendes Wort. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Und jetzt Dr. Albrecht Kellner als Christ im Alltag. Der Alltag beginnt für die meisten am Dienstag wieder. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es meistens so, da verpufft dann ganz viel von dem, was man hier gehört und erlebt hat. Denn es ist ja wieder der Alltag. Jetzt muss ich eins einfach loswerden, es baut ja nicht jeder eine Raumstation. Na, wie kommt man sich da hier in den Bänken vor? Und da ist mir eingefallen, da gibt es nun den alten Spruch, da werden zwei Putzfrauen bei der NASA befragt, was sie denn so täten. Und dann sagt die erste, ja, ich mache die Flure sauber, ich leere die Papierkörbe und ich finde das auch ganz toll und ich mache es gerne. Und dann wird die zweite gefragt, die genau das Gleiche tut, was tut sie denn bei der NASA? Und dann sagt sie, Sie kennen das wahrscheinlich, ich helfe dazu, ich trage dazu bei, dass ein Raumschiff zum Mond fliegt. Und sie hatte ja recht. So glaube ich, ist es auch mit unserem Christsein. Wenn wir also in unseren Alltag wieder hereingehen am Dienstag, dann kann der eine oder andere sagen, wie war es denn, was hast du getan? Ich habe geholfen, dass die Autos richtig parken. Oder wir können sagen, wir haben mitgebaut am Reich Gottes. Und darum geht es. Vielen Dank den beiden Referenten. Wir singen gemeinsam Lied 27. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Lasst uns miteinander beten, wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns redest. Danke für dein Wort heute Abend. Danke für das, was du hell gemacht hast in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und wir bitten dich, dass es weiterwirkt. Dass es durch unser Herz in die Hände geht. Dass du unseren Alltag prägst. Dass wir das sagen können am Dienstag, am Mittwoch, am Samstag und in den Wochen danach. Du bist unsere Stärke. Du führst uns. Danke, dass wir deine Spuren in unserem Leben sehen dürfen und dass du einer bist, der mitgeht. Herr, wir wollen uns dir anbefehlen. Wir wollen uns ganz in deine Hand legen. Zur Ruhe kommen in dir. Schenk uns das. Und dann lass uns gehen und gerade stehen, dort wo wir stehen sollen. Dann lass uns die Freude erleben, die du schenkst durch deine Berufung und deine Begabung und deinen Segen. Und das bitten wir dich für die Menschen, die du uns anvertraut hast, die uns nahestehen. Wir bitten dich für unsere Gemeinden. Wir bitten dich für denen, denen es schwer geht, die so zu kämpfen haben. Untergehen, zu drohen in ihrem Alltag. Danke, dass wir dich bitten dürfen. Und danke, dass du der Herr bist. Wir beten dich an. Amen.
Der Abend neigt sich, nur noch einige Ansagen. Thomas Hohenberger schreibt, durch die beiden Vorträge ist sicherlich so manches in uns in Bewegung geraten. Nehemias müde Hände kennen wir, aber auch, was sie stark macht, berührt uns. Wer darum ein Gespräch, Seelsorge, ein persönliches Gebet oder eine Segnung wünscht, der ist ganz herzlich eingeladen. Am hinteren Ausgang der Kirche sind erfahrene Christen für Sie da. Sie tragen ein blaues Namensschild mit der Aufschrift, ich bin gern zum Gespräch bereit. Vergessen Sie bitte, wie die heißen, vergessen Sie bitte, wie die aussehen, ob das Nachbarn sind, ob Sie die schon mal gesehen haben. Das sind Menschen, die sich zum Werkzeug machen, die sich benutzen lassen, auch sie bauen Reich Gottes. Und ich bin überzeugt, hier im Raum und auch im Zelt, da sitzt der eine oder andere, der hat vielleicht gestern schon gedacht, es wäre toll, mit jemandem zu beten. Es wäre toll, sich segnen zu lassen. Es wäre toll, in die Seelsorge zu gehen, mit jemandem zu reden. Am Samstag denkt man oft, das kann ich ja auch am Sonntag noch machen, weil der Schritt ist nicht einfach. Wenn jetzt der eine oder andere hier im Zelt sitzt und denkt, oh, jetzt ist Sonntag, ich mache es lieber am Montag, dann bitte ich Sie, machen Sie es heute. Das kann nicht falsch sein. Wenn Sie es heute schon machen, ist Ihr Tag morgen besser, schöner und leichter. Ja, nutzen Sie bitte das Angebot zum Gespräch. Die Veranstaltung hier in der Kirche ist zu Ende, aber um 21.45 Uhr findet Late Night Praise statt. Nicht nur für Junge, auf dem Tagungsgelände, Taschenlampe, alles kein Problem, ist auch beleuchtet. Die Busabfahrt zu den Quartieren ist um 23 Uhr am Dorfbrunnen in Bobengrün. Also bitte den Bus nicht verpassen. Das ist dann die letzte Chance, sonst muss man mit jemandem mitfahren, darf man mit jemandem mitfahren. Keiner muss, jeder darf, sollten Sie noch etwas einlegen müssen. Wir haben heute gehört, Dankbarkeit, das hat auch mit Großzügigkeit zu tun. Hier stehen am Ausgang der Kirche Kollektenbüchsen bereit. Ich gehe davon aus, dass man auch im Zelt die Gelegenheit hat, noch was zu geben. Wir wünschen Ihnen, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Zum Ausklang hören wir noch Musik von Margarete Stöcker und ihrem Team. Danke fürs Hiersein. Kommen Sie gut nach Hause.